schon Mitreblätter ausgeteilt. Und wenn alle Paare nur eins nehmen würden, dann könnte es auch noch reichen für alle anderen. Und ihr oben habt auch welche bekommen, denke ich mal, durch den Cornelius, der kann die auch noch verteilen. Gut, ich möchte gern meine Predigt mit einem jüdischen Sprichwort beginnen. Und dieses Sprichwort besagt, für den Unwissenden ist das Alter wie ein Winter, aber für den Gelehrten ist es eine Ernte. Für den Unwissenden ist es wie ein Winter, ein kalter Winter, aber für den Gelehrten ist es eine Ernte. Und da stellt sich die Frage, wie kann denn das Alter zur Ernte werden im Leben? Denn Fakt ist, das Alter ist doch alles andere als das. Eine Erntezeit. Denn wenn man alt verliert, dann verliert man doch eigentlich alles, nicht wahr? Angefangen vom Körper, dass die Augen, dass die Ohren schwach werden und man nicht mehr richtig sehen und hören kann. Auch das Gedächtnis lässt nach, dass man vieles vergisst. Mit dem Alter verliert man auch die Kraft, dass die Beine nicht mehr so wollen und die Arme anfangen zu zittern und damit noch schlimmer die Unabhängigkeit und die Selbstständigkeit. Und plötzlich ist man auf Hilfe von anderen angewiesen im Alter. Im Alter werden die Haare weiß oder fallen ganz aus und auch die Zähne kann man plötzlich über Nacht ganz rausnehmen. Und der Appetit ist auch etwas, was man verliert im Alter, bis hin, dass man nur noch sehr schlecht schlafen kann. Aber nicht nur der Körper ist im Alter gekennzeichnet von Verlusterfahrungen. Man verliert auch kostbare Beziehungen, wie die des Partners oder alte Freunde. Sie sterben und sind auf einmal weg. Das Leben im Alter ist oft einsam und man versteht die Jüngeren nicht mehr so richtig, weil sie so ganz anders denken, als man selber denkt. Und im Alter muss man sich wahrscheinlich an Verlusterfahrungen gewöhnen und das ist sehr, sehr schwer. Und deshalb nennt die Bibel diese Tage die bösen Tage im Leben, bei denen jeder sagt, sie gefallen mir nicht. Prediger 12, Vers 1. Sie gefallen mir nicht, diese Tage. Aber wie kann dann das Alter eine Erntezeit sein, wie das jüdische Sprichwort gesagt? Was macht denn ein Leben in hohem Alter reich, obwohl man alles verliert? Und darüber möchten wir heute vom Text her aus 1. Mose sprechen. Aber ich möchte auch von vorne weg noch etwas dazu sagen. Es seht an mein Aussehen, dass ich noch nicht zu der Generation gehöre, die alt sind. Ich habe zwar vielleicht schon ein bisschen weniger Haare, aber ich bin noch nicht ganz so alt. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von dem, wie es ist, alt zu sein. Und wie ein anderes Sprichwort sagt, ich bin in der Hinsicht noch völlig grün hinter den Ohren. Ich weiß es überhaupt nicht, wie es ist, alt zu werden und auch all diese schrecklichen Verluste zu erleben, die wir vorher aufgezählt haben. Aber in dem Text heute Morgen erzwingt mich dazu, über das Alter zu sprechen. Und ich möchte deshalb vor allem alle, die älter sind wie ich, die Worte von Paulus aus 1. Thessalonicher 2, Vers 13, dass ihr euch diese Worte ans Herz nehmt. Da sagt Paulus, und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr die Thessalonicher das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Wir können eine Predigt hören Und man könnte einiges dazu sagen, was es bedeutet, eine Predigt als Menschenwort aufzunehmen. Aber mach das bitte nicht. Nimm es nicht als Menschenwort an. Und wenn du nach der Einleitung in dein Herzen gedacht hast, was will der junge Spund da vorne mir über das Altsein sagen, er hat überhaupt keine Ahnung, dann hast du es vielleicht schon getan. Und natürlich hast du absolut recht, ich habe darüber keine Ahnung, wie es ist. Und ich habe dazu nichts zu sagen. Aber Gottes Wort sagt einiges dazu. Und deshalb prüfe gut, was du hörst, behalte das Gute und nimm es als Gottes Wort an für dich heute Morgen, als Reden Gottes zu deinem Herzen und nicht als Menschenwort. Wir sprechen heute über einen Mann, der alt geworden ist und kurz davor steht, sein Leben zu verlieren. Er wird bald sterben. Und in ihm sehen wir einen Mann, der in seinem hohen Alter alles verliert, aber dennoch, er ist reich. Wer ist dieser Mann? Es ist Jakob. Jakob und seine Familie leben ja dank Gottes Führung sicher in Ägypten. Wir haben das gesehen im Laufe der Betrachtung von 1. Mose. Und er ist schon jetzt 147 Jahre alt. Ist jemand hier 147 Jahre? Wir haben einige, die ein hohes Alter erreicht haben. Jakob ist 147 Jahre. Und während dieser vielen Lebensjahre hatte er viele wichtige Lektionen über Gott, über sich selbst und über andere Menschen gelernt. Und einige dieser Lektionen in der Schule Gottes waren für Jakob sehr schwer zu lernen und er hatte nicht immer jede Prüfung erfolgreich bestanden. Aber jetzt, dank Gottes Güte und Josefs Treue, hatte Jakob während der letzten 17 Jahre in Ägypten eine reiche Ernte eingeholt. Und heute geht es darum, wie Jakob sein Begräbnis vorbereitet und wie er die Söhne Josefs, Ephraim und Manasse adoptiert und sie segnet. Seht, Mose schreibt ja dieses Buch, als Israel kurz vor der Landeinnahme steht, um aufzuzeigen, wie das Volk entstanden ist und wie es zu den 12 Stämmen kam. Und Ziel von Mose ist in erster Linie nicht, über das Alter zu sprechen, sondern Ziel von Mose ist es, aufzuzeigen, wie die Stämme Ephraim und Manasse im Volk Israel entstanden sind und wie auch sie ein Anrecht haben auf das Land, was sie in Kürze einnehmen werden. Okay, lass uns in den Text schauen. Wir lesen aus 1. Mose 47 die Verse 27 und 28. 1. Mose 47, die Verse 27 und 28. Und Israel wohnte im Land Ägypten, im Land Goshen, und sie machten sich darin ansässig und waren fruchtbar und vermehrten sich sehr. Und Jakob lebte im Land Ägypten 17 Jahre, und die Tage Jakobs, die Jahre seines Lebens, betrugen 147 Jahre. Wir nähern uns ja dem Ende der Josefsgeschichte, und wir sehen hier, wie sich Jakob und seine Familie im fremden Ägypten, wie sie sich sehr vermehrten. Und das steht im scharfen Kontrast zu den Versen 13 bis 26, die wir letzte Woche uns angesehen haben, wo wir hörten, wie die Ägypter wegen dieser großen Hungersnot ihr Haus und ihr Hof und alles, was sie hatten, abgeben mussten an den Pharao. Und der Gegensatz ist so deutlich, die Ägypter verloren alles, aber Gottes Volk war gesegnet und vermehrte sich sogar in dem fruchtbarsten Teil Ägyptens, in Land Goshen. Jakob ist in seinem hohen Alter ein Mann, dessen Frauen schon gestorben sind. Er traute sehr darum, besonders um seine Rahel, die er sehr liebte. Und er selber war jetzt in ein Alter angekommen, wie in den Tagen, in denen er sich durch Betrug den Segen von seinem alten Vater Isaak erschlich. Jetzt waren seine Augen schwach, sodass er nicht mehr richtig sehen konnte. Er war schwach, er war krank, sodass der Tod kurz vor ihm stand. Aber er war noch ganz klar bei Verstand, der alte Jakob. Lass mich das etwas auf die Jüngeren unter uns anwenden. Und wenn du denkst jetzt, diese Predigt, die ist eigentlich nichts für mich. weil es geht ja um Altsein. Und ich bin noch gar nicht alt. Ich bin noch jung, voller Kraft und voller Elan. Aber ich will dir sagen, bedenke, auch du wirst mal alt werden. Du wirst mal in die Lage kommen, wo vielleicht jetzt dein Oma oder deine Opa ist. Und weißt, es geht schneller, als du denkst. Jakobs Leben ging sehr schnell vorbei. Und niemand von uns kann den Alterungsprozess in uns anhalten, egal wie sehr man sich noch so darum bemüht. Und deshalb sagt Mose dir jetzt schon im Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir ein weises Herz erlangen. Und auch wenn du jetzt noch nicht alt bist, Gott will, dass du durch die Vergänglichkeit des Lebens weise wirst und lernst, dein Leben vor Gott zu leben. Denn du wirst auch einmal alt werden. Und das Leben geht sehr schnell vorbei. Nun, was macht dein Leben im hohen Alter reich? Wir sehen aus dem Text 6 Punkte, ich habe die aufgelistet auf dem Blatt und einige Fragen dazu notiert. Du bist eingeladen, diese Fragen zu beantworten, wenn du Stift zur Hand hast. Wir sehen als erstes, der erste Punkt, was ein Leben im hohen Alter reich macht, ist das Wissen um die wahre Heimat. Das Wissen um die wahre Heimat. Wir lesen die Verse 29 und 31. Und als die Tage Israels nahten, dass er sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm, wenn ich nun Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise Gnade und Treue an mir. Begrabe mich doch nicht in Ägypten. Wenn ich mich zu meinen Vätern gelegt habe, dann führe mich aus Ägypten und begrabe mich in ihrem Grab. Und er sprach, ich werde tun nach deinem Wort. Er aber sagte, schwöre mir. Da schwor er ihm und Israel neigte sich anbetend nieder am Kopfende des Bettes. Jakob hatte das Zusammensein mit Josef 17 Jahre in Hebron genossen, bevor ihn dann seine Brüder verkauft hatten nach Ägypten. Aber nun nach 22 Jahren der Trennung durfte er die letzten 17 Jahre seines Lebens in Ägypten mit Josef zusammen sein. Aber er wird in diesem Jahr wohl sterben. Und weise wie er war, kümmerte er sich hier in diesen Versen um sein Begräbnis. Er plante sein Begräbnis, wo er begraben werden wollte. Lass uns das gleich auf uns anwenden. Damit ist Jakob für uns auch ein Vorbild. Denn auch wir werden nun auch mal alle alt und auch wir müssen eines Tages sterben. Und es zeugt auch heute noch von Weisheit und von Liebe zu den eigenen Angehörigen, wenn man für sein eigenes Begräbnis vorsorgt. Und seht, wenn man bedenkt, dass das Begräbnis das letzte öffentliche Zeugnis ist, das man jemals geben kann, dann sollte man es gut planen. Man sollte es gut planen, selber gut planen. Man sollte sich selber darum kümmern, wo man begraben wird und wie die Trauerfeier ablaufen soll. Seht, der Tod, er kommt meistens ohne Ankündigung und dann sind die Nachkommen in ihrer Trauer mit allem überfordert, wenn man sich nicht selber darum gekümmert hat. Und deshalb lasst uns auch darin Jakob als ein Vorbild nehmen und plane deine Beerdigung gründlich zur Ehre deines Herrn. Jakob, er sorgte vor und er hatte auch einen Wunsch, wenn es um sein Begräbnis geht. Sein Wunsch war es, nicht in Ägypten begraben zu werden, sondern in der Höhle, die sein Opa Abraham in Kanaan erwarb. Und da Jakob seinen erstgeborenen Sohn Ruben abwies, vollzog nun Josef die Pflichten des Erstgeborenen. Und auch nur Josef konnte ihm den Wunsch erfüllen, wenn Jakob gestorben ist, diesen Leichnam von Ägypten nach Kanaan zu bringen. Das konnte nur Josef erfüllen. Und deshalb wendet er sich an ihn. Jakob, er wollte in dem Land begraben werden, das Gott ihm und seinen Nachkommen versprach und nicht in Ägypten. Obwohl er in Ägypten seine letzten Jahre verbrachte und obwohl es ihm sehr gut in Ägypten ging, war es für ihn immer die fremde, gottfeindliche Welt geblieben, die gefesselt in Götzendienst war. Und in dieser götzendienerischen Umgebung wollte Jakob nicht begraben sein. Er wusste um seine Heimat. Und durch sein Begräbnis in Kanaan wollte er klar bezeugen, dass er kein Ägypter war, der Götzen verehrte, sondern der nur den wahren und den lebendigen Gott anbetete. Das wollte er damit bezeugen. Und damit war auch seinen Söhnen ein Vorbild, sodass später auch Josef nicht in Ägypten bleiben wollte, sondern es seinen Vater gleicht hat und auch die Gebeine Josefs dann mit nach Kanaan gegangen sind, als er gestorben ist. Seht, einen alt gewordenen Christen ist es genauso bewusst wie Jakob. Er weiß, dass diese Welt nicht seine Heimat ist. Es ist nicht seine Heimat. Er ist wie Jakob ein Fremdling darin. Ja, diese Welt dient ihm zum Überleben, aber er wird nie vergessen, dass das hier nicht seine ewige Heimat ist. Und gerade das Alter lehrt uns das, dass die Welt nicht unsere Heimat ist. Er weiß, das himmlische Kanaan ist es. Und diese lebendige Hoffnung macht sein Leben reich, auch wenn er im Alter alles verliert, was er besitzt, bis hin zum eigenen Leben. Verstehen, was Jesus Christus Großes am Kreuz für ihn getan hat, ist der schlimmste Feind des Menschen, der Tod, sein Gewinn geworden, wie Paulus in Philipper 1, Vers 21 sagt. Sterben ist Gewinn für jeden, der Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser kennt und für jeden, der sagen kann, Jesus ist mein Leben, er ist mein Leben. Seht, wenn Jesus Christus nicht dein Herr und dein Erlöser ist, dann ist dein Tod dein größter Verlust. Denn du verlierst dein Leben und alles, was du jetzt besitzt. Und weil das jetzt letzte Hemd keine Taschen hat, kannst du überhaupt nichts behalten. Aber nicht nur das, du bist auch für alle Ewigkeit verloren, wenn du Jesus Christus nicht hast. Bist du für alle Ewigkeit verloren, weil du in deinen Sünden stirbst und es gibt keine Rettung mehr für dich. Und ihr Leben, das ist das Schlimmste, was einem Menschen je passieren kann, wenn er ohne Jesus Christus stirbt, vor einem heiligen Gott treten muss. Aber wenn du Jesus Christus kennst, dann ist der Tod nur ein Übertreten in deine himmlische Heimat, wo es die ganzen Verluste wie Gesundheit, Körperkraft, Leid und Tod nicht mehr geben wird. Schlag mal 2. Korinther 5, Vers 1 auf. Da sagt Paulus das. 2. Korinther 5, Vers 1. Schreibt Paulus, 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, damit meint er seinen eigenen Körper, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Wenn unser irdisches Leben zerstört ist, haben wir eine ewige Heimat im Himmel. Und in einem Lied singen wir so herrlich, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, wir in die goldenen Gassen ziehen ein. Dann wird nur Jesus und Jesus allein der Grund unserer Freude und Anbetung sein. Und ihr Lieben, das wird herrlich sein. Und das ist deine lebendige Hoffnung bis ins hohe Alter, dass du einmal in der ewigen Heimat sein wirst bei deinem Herrn Jesus Christus, wenn du von dieser Welt gehen musst. Kannst du wie Paulus sagen, Christus ist mein Leben? Und sterben ist mein Gewinn? Kannst du das sagen? Verpasse es nicht, dich mit einem heiligen Gott durch Jesus Christus zu versöhnen. Und wohl dem, der Jesus hat und schon ganz früh im Leben gelernt hat, dass wir hier keine bleibende Stadt haben und dass wir deshalb die zukünftige suchen müssen. Jakob, er sah vor Jahren im Traum die Himmelsleiter, auf der die Engel Gottes rauf und runter gingen. Und bald würde er selber diese Leiter zu seiner himmlischen Heimat emporsteigen. Und später erwies Josef seinem Vater die Gnade und Treue, dass sie ihn nach seinem Tod im Land Kanaan begrub in Kapitel 50. Also das Wissen um die wahre Heimat, das macht ein Leben auch im hohen Alter reich. Das Zweite, was noch ein Leben im hohen Alter reich macht, ist das Erfülltsein vom Segen und der Gnade Gottes. Erfülltsein vom Segen und der Gnade Gottes. Wir lesen Kapitel 48, die Verse 1 bis 3. Und es geschah nach diesen Dingen, dass man den Josef sagte, siehe, dein Vater ist krank. Dann nahm er seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim, mit sich. Und man berichtete den Jakob und sagte, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Da machte Israel sich stark und setzte sich im Bett auf. Und Jakob sagte zu Josef, Gott, der Allmächtige, erschien mir in Luz im Land Kanaan und er segnete mich. Nachdem Josef seinem Vater versprach, sich um sein Anliegen zu kümmern, wollte er gewisse Zeit später selber etwas jetzt von seinem Vater Jakob. Josef kam erneut zu seinem Vater, der an seinem Bett gebunden war. Er kam mit einem Anliegen und der Grund liegt auf der Hand. Man sagt ihm, dass sein Vater so krank ist, sodass jeder wusste, er würde bald sterben. Aber er wollte den Segen noch von seinem noch lebenden Vater für seine Söhne. Und als Josef in sein Zimmer kam, brachte der alte Mann noch genug Kraft auf, um auf seine Bettkante zu sitzen und mit seinem Sohn die Dinge zu besprechen, die viel zu wichtig waren, um sie aufzuschieben. Aber in Vers 4 ist interessant, Vers 3 ist das, Entschuldigung, dass nicht Josef als erster sprach und mit seinen Anliegen herausplatzte, sondern Jakob redete als erster zu seinem Sohn. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen alten Menschen in so einer Lage wie Jakob besucht hast. Und das ist keine einfache Situation, wenn man zu einem Menschen kommt, wo jeder weiß, er wird bald sterben. Er wird bald sterben. Aber du hast dich aufgemacht, um ihn nochmals zu besuchen. Erinnerst du dich noch daran, was waren die ersten Worte, die dieser Mensch sprach? Was waren seine ersten Worte? Es ist bezeichnend, was die ersten Worte Jakobs waren. Und das zeigte, was sein Herz erfüllte. Sie drehten sich nicht um seinen Gesundheitszustand, obwohl das verständlich gewesen wäre, dass er darüber sprach und Jakob, ihm ging es schlecht. Sie handelten nicht von Selbstmitleid, dass ihn keiner mehr beachtet und er nicht mehr der große Jakob ist. Auch nicht über die vielen Enttäuschungen, die er lebte und die ihn bitter auf das Leben machte. Er war frei von Bitterkeit gegenüber seinen Söhnen und auch von Schuldgefühlen, was er in der Erziehung alles falsch machte. Fehler im Leben, was oft ältere Menschen so quält, dass sie das nicht mehr gut machen können. Was bestimmte sein Reden als erstes? Jakob ergriff sofort das Gespräch und sein erstes Wort an Josef war Gott. Gott, der Allmächtige. Ihr Lieben, das ist so bemerkenswert und so übernatürlich. Was Gott tat in sein Leben, das bestimmt ihn auch jetzt noch in seinen letzten Tagen. Ich möchte weder urteilen über Menschen, die alt sind, noch mich über sie erheben. Wer weiß, wie ich eines Tages, von was ich im Alter eines Tages erfüllt bin. Und ich will es auch nicht verallgemeinern. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber die Regel ist, wenn man mit alten Menschen spricht, dass ihr schlechter Gesundheitszustand ihr Reden bestimmt. Und ihr Leben, das ist so verständlich. Ich verstehe das so sehr. Und Jakob sprach auch über seine schlechte Lage und über den Verlust über seine Frau, aber nicht als erstes. Wir sehen einen Jakob, er war etwas anders. Ja, ihm ging es schlecht, er war krank, er hatte keine Kraft mehr. Er musste all die Dinge leiden, die das Alter mit sich bringen. Und er wird bald sterben. Und trotzdem war er erfüllt von dem Segen und der Gnade Gottes, die Gott ihm im Leben schenkte. Und warum redet er davon? Weil er sie erlebte und weil er sich in seinem Herzen ständig damit beschäftigte, wie Gott ihn im Leben segnete und ihm so viel Gnade schenkte. Jakob, er sah sich als Gesegneter mit der Gnade Gottes an. Wie war denn der Segen, den er erlebte? Der Segen bestand, dass er und seine Familie noch leben durfte, obwohl diese schreckliche Hungersnot Tausende, aber Tausende von Menschen auf der damaligen Welt hinwegraffte. Er durfte noch leben mit seiner Familie. Und das war Gnade. Aber er und seine Familie wurden nicht nur bewahrt, sondern sie vermehrten sich so sehr in Ägypten, sodass es ihnen sogar noch besser ging als den Ägyptern, die all ihren Besitz dem Pharao abgeben mussten. Und Jakob, er sah das und das erfüllte ihn mit Staunen über die Gnade Gottes für sein Leben. Und das, auch dass Gott ihn bewahrt hat von dem Sohn seines Bruders, war Gnade. Dass Gott ihn reich beschenkt hat mit vielen Kindern und Besitz, obwohl sein Schwiegervater ihn betrog, das alles war Gnade. Und dass Gott selber diesen Betrüger veränderte in einen Glaubenshelden, der Israel heißen sollte, das alles bezeugt die Macht und die Gnade Gottes, die einen Menschen so verändern kann. Der junge Jakob holte sich den Segen seines Vaters durch Betrug, aber er kannte jetzt, das war alles völlig unnötig, weil der Segen Gottes auf sein Leben lag. Und seht, das alles hatte Jakob mit seinem hohen Alter vor Augen. Und deshalb sprach er sofort davon, als sein Sohn und seine Enkelkinder zu ihm kamen. Und das machte sein Leben so reich in seinem hohen Alter. Schau mal auf dein Leben zurück. Wie hat Gott dich und deine Nachkommen gesegnet? Schreib dir das mal auf, was Gott durch seine wunderbare Gnade in dein Leben gemacht hat. Dass er dich zu sich geführt hat. Dass er dich errettet hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Dass er dich verändert hat. Das ist Gnade Gottes in dein Leben. Dass du versorgt wurdest, dass du bewahrt wurdest und so weiter. Schreib es nieder und gib es deinen Kindern und Enkelkindern weiter. Es gibt so viele Dinge, die du aufzählen könntest, wenn du dir nur die Zeit nimmst, um das zu machen. Und wenn du dich dann damit beschäftigst, wird das dein Reden verändern, auch wenn du es schwer hast im Alter. Und auch wenn das Alter dir vieles nimmt, es wird dein Reden verändern. Und Gott wird in dein Herzen auf seinen Thron sitzen. Sind wir so überwältigt von der Gnade und dem Segen Gottes über unser Leben wie Jakob? Wenn ich mein Reden analysiere, dann denke ich oft nicht. Warum? Weil ich Gott und seine Gnade so schnell aus den Augen verliere, so schnell für selbstverständlich halte und mich wenig mit ihr beschäftige. Und deshalb ist es kein Wunder, dass wenn ich krank bin oder es mir schlecht geht, dass es auch mein Reden davon bestimmt ist und eben nicht von der Gnade Gottes, die auch noch in meiner Schwachheit genug ist. Wie der Herr zu Paulus in 2. Korinther 12, Vers 9 sagt. Es ist noch immer genug, die Gnade Gottes. Wie geht es dir dabei? Wir müssen täglich lernen, bis ins hohe Alter uns in der Gnade Gottes zu baden, uns erinnern, wer wir ohne Jesus waren und zu was er uns durch seine Gnade gemacht hat, wie groß seine Gnade ist. Reinhold Maurice sagte, ich war ein armer Sünder, doch durch den Tod Christi fand ich das Leben und machte die Erfahrung, dass die Gnade ausreicht bis zu den Perlentoren des himmlischen Jerusalems. Sie reicht aus bis zu den letzten Tagen des Lebens. Und diese Gnade Gottes würde auch Jakob, diesen großen Betrüger, diesen großen Sünder, bald in das himmlische Jerusalem bringen, sodass er den mit klaren Augen sieht, der ihn so veränderte und der ihn im Leben so reich beschenkte. Und seht dieses Schauen auf den Segen und die Gnade Gottes, dieses Erfülltsein davon, macht ein Leben im hohen Alter, auch in aller Krankheit, auch in aller Schwachheit. Es macht ein Leben reich. Vers 4 sehen wir noch eine Wahrheit, die ein hohes Alter reich macht. Das ist unser dritter Punkt. Das Gestütztsein auf Gottes Wort. Das Gestütztsein auf Gottes Wort. Ich lese mal die Verse 3 und auch den Vers 4 in 1. Mose 48. Und Jakob sagte zu Josef, Gott, der Allmächtige, erschien mir in Luz im Land Kanaan und er segnete mich. Und er sprach zu mir, sieh, ich will dich fruchtbar machen und dich vermehren. Und ich will dich zu einem Schar von Völkern machen und dieses Land, deine Nachkommenschaft nach dir zum ewigen Besitz geben. Jakob, er zitiert hier in Vers 4 eine Verheißung, die ihm Gott in Haran gab, als er von seinem Bruder Esau floh. Wir können das in Kapitel 28 nachlesen. Und diese Verheißung Gottes an ihn hatte dem Patriarchen durch seine ganze Wanderschaft hindurch Hoffnung geschenkt, sodass er sie jetzt noch in seinem hohen Alter sofort vor Augen hat und es weitergibt. Sein ganzes Leben stützte sich auf diese Verheißung. Gott, er wird mich vermehren, er wird mich in dieses Land bringen. Und er stützte sich auf diese Worte Gottes. Und Jakob erlebte jetzt nach 17 Jahren in Ägypten, wie sich diese Verheißung, die Gott nicht nur ihm, sondern auch Abraham Isaak gab, wie sich das alles erfüllt. Israel sollte zu einem großen Volk werden, weil Gott es dazu machen wird. Und das geschah jetzt. Und 70 Seelen waren Jakob und seine Angehörigen, als sie nach Ägypten kamen. Und jetzt schon nach 17 Jahren mussten sie um einiges mehr gewesen sein. Aber nach 400 Jahren werden sie ein Volk sein, so viele, dass es in Ägypten nur so von ihnen wimmelt und sie sehr, sehr stark sein werden. So heißt es in 2. Mose 1, Vers 7. Sodass der neue Pharao anfing, sie zu unterdrücken und zu versklaven. So viele werden sie sein. Und beim Auszug aus Ägypten lesen wir von 600.000 Männern im Volk. Also in dieser Zeit in Ägypten ist das Volk Israel zu einem Volk von über 1 Million Menschen herangewachsen. So groß sind sie geworden, so zahlreich sind sie geworden, obwohl es durch die Hungersnot drohte auszusterben. Warum? Weil Gott erfüllte, was er Abraham, Isaak und Jakob verhieß. Hier sehen wir, dass Gott immer zu seinem Wort steht und alles wird so kommen, wie er gesagt hat. Und für Israel in der Zeit Mose war das eine sehr große Ermutigung, denn sie sahen ja dadurch, wie sich alles erfüllte, was Gott dem Patriarchen verhieß. Sie standen vor der Landeinnahme Kanaans und werden das Land einnehmen, so wie es Gott zugesagt hat. Und übrigens, auch wenn es heute groß diskutiert wird, ihnen gehört bis heute das Land, weil Gott es ihnen versprochen hat. Seht, das ist auch was großen Halt gibt im Alter. Jakob, er konnte wohl nicht mehr so schwach war er, aber er war geistlich gesehen gestützt auf die Verheißungen Gottes. Und das macht auch dein Leben, auch in hohem Alter, reich. Dass dieser kostbare Schatz, den du in dein Herzen tragen darfst, Gottes Wort in dir wohnt. Und das ist es, wie Paulus in 2. Korinther 4, 16 sagt, was deinen inneren Menschen täglich erneuert, auch wenn dein Körper verfällt und wenn du sterben musst, es erneuert deinen Menschen täglich. Und was dir viel Mut und Hoffnung gibt in aller Schwachheit, in Krankheit, bis hin zu den letzten Tagen des Lebens. Eine Verheißung Gottes finde ich besonders schön, die auch Jakob erlebte und die auf dir viel Mut geben soll. Sie steht in Jesaja 46, Vers 4. Jesaja 46, Vers 4. Das schlagen wir mal zusammen auf. Dort sagt Gott dir, in erster Linie dem Volk Israel, aber auch dir, auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem grauen Haar werde ich selbst euch tragen. Ich habe es getan, ich selbst werde euch heben, ich selbst werde euch tragen und werde erretten. Gott wird dich tragen bis zu deinem Greisenalter. Und das wird Gott tun, weil er so ein wunderbarer Vater ist. Und das ist so tröstlich für uns. So wie auch Psalm 119, Vers 92 besagt, wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Wenn es nicht mein Trost gewesen wäre, wäre ich vergangen in meinem Elend. Übrigens, es gibt sogar einen ganzen Psalm, der sich an alte Menschen richtet. Psalm 71 gibt dir ganz viel Mut und den kann ich nur weitergeben. Lies ihn und stärk dich dadurch. Gestützt auf Gottes Wort bis ins hohe Alter. Auch das macht ein Leben reich. Die vierte Wahrheit hängt eng mit dem dritten zusammen. Die heißt, das Reichsein an Gotteserkenntnis. Reichsein an Gotteserkenntnis. Seht, Jakob lernte seinen Gott über die Jahre seines Lebens kennen. In Vers 4 haben wir schon gelesen, dass er wusste, dass Gott der Allmächtige ist. Und durch seinen Vater hat er ihn so kennengelernt. Und Gott stellte sich ihm selber auch so vor, als er ihm einen neuen Namen gab. Jakob hatte Gott als den El Shaddai durch viele Dinge in seinem Leben erfahren. Und es gibt hier seinen Sohn und seine Enkelkinder weiter. Aber Jakob kannte Gott nicht nur als den Allmächtigen, sondern auch als den Allgegenwärtigen. In Vers 15, in 1. Mose 48, da segnete er Josef und seine Söhne und sagt, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben. Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter gelebt haben. Er wusste jetzt davon, dass er sein Leben vor Gott lebt. Und dass Gott alles sieht. Dass Gott ihn kennt, auch alle seine Betrügereien kennt und alles, was in seinem Herzen war. Er lebt sein Leben für Gott und Gott wird bei ihm sein, so wie er auch bei seinem Vater und bei seinem Opa gewesen ist. Und auch mit Josef und seinen Kindern und dem ganzen Volk in der Zukunft wird Gott sein. Schaut mal in Vers 21, in Kapitel 48, das sagt Jakob. Und Israel sprach zu Josef, siehe, ich sterbe. Jakob wird sterben. Aber Gott wird mit euch sein und euch das Land eurer Väter zurückbringen. Und siehst du, Gott war bei ihm und Gott ist auch bei dir in deiner Situation bis ins hohe Alter. Und er kannte Gott auch als seinen wunderbaren Hirten, der ihn die ganzen 147 Jahre weidete und vor allem erlöste. Und diesen Vers finde ich besonders schön. In 1. Mose 48, Vers 15, da sagt Jakob, und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Jakob wusste hier von dem, was er versprach, dass Gott ihn sein ganzes Leben weidete. Warum? Er war es zwar früher nicht am Anfang, aber später würde er und seine Söhne selber Hirten sein. Seht, als Jakob und seine Kinder nach Ägypten kamen, fragte ja der Pharao die fünf von ihnen, was ihre Tätigkeit sei. Und sie sagten, wir sind Schafhirten. Und es war ihr und auch Jakobs Tätigkeit. Von dem her wusste Jakob, von was er hier spricht, wenn er sagt, Gott erweidete ihn sein ganzes Leben, weil er selber ja ein Schafhirte war. Und weil er selber das mit Schafen machte. Er wusste, welch ein wunderbarer und guter Hirte doch Gott ist. Und Gott wachte über sein Leben. Er nahm sich seine Schwachheit und seine Sünde an. Er veränderte ihn. Und in der Flucht und in den vielen gefährlichen Reisen war Gott sein Schutz und war Gott seine Zuflucht. Und er ist auch dein Schutz. Der ist auch deine Zuflucht. Psalm 46 sprechen die Söhne Korahs auch von sehr viel Not, die Menschen treffen, die an den Gott Abrahams und Isaaks glauben. Und es ist interessant, dass sie darin nicht auf den Gott Abrahams oder Isaaks verweisen, sondern auf den Gott Jakobs. Lass uns mal noch zu Psalm 46 gehen. Psalm 46. Die Verse 8 und 12, auch ein Psalm, der sehr viel Mut gibt. Psalm 46, Vers 8, da heißt es, der Herr der Herrscher ist mit uns. Eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Der Herr der Herrscher ist mit uns, eine Festung ist uns Gott Jakobs. Und Vers 12, der Herr der Herrscher ist mit uns. Eine Festung ist der Gott Jakobs, nochmal wiederholt. Warum der Gott Jakobs? Warum nicht der Gott Isaaks oder Abrahams? Weil Jakob in besonderer Weise den Beistand und den Schutz Gottes erlebt hat. Jetzt mal den Theologen Karl Barth fragte im fortgeschrittenen Alter, wie er seinen persönlichen Glauben auf eine Kurzform bringen könnte, antwortete er mit dem Kinderlied: Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebt, der mich kennt und der mich bei meinem Namen nennt. Und seht, dieser wunderbare Hirte ist auch mit dir bis ins hohe Alter. Er weidet dich, er sorgt für dich. Und wie schön ist es, wenn man am Ende seines Lebens zurücksehen und sagen kann, Gott hat mich wunderbar geführt, er hat mich wunderbar geweidet. Selbst durch alle Schwierigkeiten und Nöte, die ich hatte, Gott hat alles zu meiner Besten geführt. Und seht, das alles ist weit fern von Bitterkeit und Selbstmitleid, von dem, mit was oft alte Menschen kämpfen und was eine große Versuchung ist im Alter. Und viele sind enttäuscht und das Leben war nun mal schwer und es ist auch schwer. Und es war auch für Jakob schwer. Aber Jakob war frei von allem, weil er sein Leben aus dem Blickwinkel Gottes betrachtete, weil er seinen Gott kannte und weil er seinen Gott völlig vertraute, bis ins hohe Alter. Und dadurch gab Jakob Gott alle Ehre. Er betete ihn an im hohen Alter, weil er Gott kannte. Und so soll der ehemalige Betrüger sein Leben in der Anbetung beenden. Und es ist interessant, dass er der einzige Glaubensheld in Hebräer 11 ist, der als Anbeter gepriesen wird, dieser Jakob. Also auch seine Gotteserkenntnis machte sein Leben reich. Ich kürze die letzten beiden Punkte ab, weil es sonst zu lang wird. Was noch ein Leben im Alter reich macht, ist auch ein Segen für andere zu sein. In den Versen segnete er ja die Söhne von Josef. Und das ganze Kapitel 49 wird er selber seine Söhne segnen. Er gibt quasi den Segen weiter, den ihm Gott geschenkt hat. Und Gott möchte auch, dass du im Alter ein Segen bist für andere, dass du fruchtbar bist bis ins hohe Alter, dass du ein Segen bist und den Segen, den Gott dir geschenkt hat, dass du ihn weitergibst an deine Kinder und deine Enkelkinder. Und das geht eben nur, wenn auch du in deinen letzten Jahren immer wieder dich Gott hingibst und sagst, Gott, du sollst herrschen über mein Leben, bis zu meinem Tod sollst du mein Herr sein. Und ich will mich um dein Reich kümmern, ich will deine Ehre suchen und ich möchte ein Segen für andere Menschen sein. Das Letzte ist noch, was ein hohes Alter reich macht, ist auch ein Vater des Glaubens sein. Jakob, er segnete die Kinder von Josef aus Glauben. Wir können das in Hebräer 11, 21 nachlesen. Er war ein Mann, der bis zum Schluss in sein Leben aus Glauben lebte. Er war ein Vater des Glaubens bis zu seinem letzten Abschnitt in sein Leben. Er wusste aus das Volk Israel, in Vers 21 können wir das so sehen, dass sie das Land Israel einnehmen werden, weil er das wusste und er vertraute fest in den Herrn. Er war ein Vater des Glaubens, war frei von allem Pessimismus und negativen Gerede. Er war ein Vater des Glaubens, vertraute in Gott und hatte in Gott seine Hoffnung. Und auch du sollst bis ins hohe Alter ein Vater des Glaubens sein, weil du erfüllt bist von der Gnade Gottes, weil du gewurzelt bist in Gottes Wort, weil du reich bist an Gottes Erkenntnis, sodass dein Leben nur noch davon zeugt, von diesem wunderbaren Herrn. 6 Dinge waren es, die wir aus dem Leben Jakobs gesehen haben, und ich komme zum Schluss, die ein hohes Alter reich machen. Das Wissen um die wahre Heimat, das Erfülltsein um den Segen und der Gnade Gottes, das Gestütztsein auf Gottes Wort, das Reichsein an Gottes Erkenntnis und ein Segen für andere und ein Vater des Glaubens sein. Ja, das Alter bringt viele Verluste mit sich, aber diese 6 geistlichen Dinge sind es, die ein hohes Alter reich machen. Und sie kann man nicht verlieren, weil sie in Gott und Gottes Wort gewurzelt sind. Und Gott und sein Wort, wir bleiben bis in alle Ewigkeit, auch wenn wir hier in diesem Raum einmal alle vergehen werden. Und deshalb kann das auch dein Altsein, dein Alter reich machen. Und so kann, wie das jüdische Sprichwort besagt, das Alter für den Gelehrten wie eine Ernte sein, der trotz aller Umstände viel Freude auch in dieser Zeit erlebt, bis dahin, dass man sogar noch im Tod getröstet und fest im Herrn ist. Ich möchte mit Psalm 92 die Verse 14 und 16 abschließen. Psalm 92, die Verse 14 und 16. Auch wunderbare Verse. Psalm 92, Verse 14 bis 16. Da heißt es, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen sie, sie sind saftvoll und grün, um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Bis ins hohe Alter werden sie grün und werden sie fruchtbar sein, die im Hause des Herrn gepflanzt sind. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Unser Vater im Himmel, danke für dieses große Vorbild, das wir in Jakob haben. Aber nicht nur sein Vorbild, wir sehen darin deine Macht und deine Gnade, die so einen Menschen, der voll von Betrug war, so einen Menschen verändern konnte, sich ihm erbarmen konnte und ihn so zu einem Mann des Glaubens, zu einem Glaubenshelden machte. Das ist deine Größe, die du bewirkst, Vater. Du bist so ein wunderbarer Vater, der uns trägt bis ins hohe Alter. Und ich bete auch für meine Geschwister hier, die in dieser Zeit sind, in dieser schweren Zeit, sie viel Schmerzen erleben, dass du sie stärkst durch dein Wort, dass du ihnen Kraft gibst, durch dem, was du heute geredet hast. Dass du sie aufrichtest immer wieder, ihnen hilfst in dieser schweren Zeit, im Glauben zu sein, im Glauben zu stehen und diesen Glauben an die Kinder und Enkelkinder weiterzugeben, sodass eine nächste Generation heranwächst, die in dir ihre Stärke hat, die an dir festhält und die dich verehrt und die dich verherrlicht. Wir bitten dich, dass du dich da erbarmst, dass du Gnade schenkst. Wir preisen dich für dein Tun, Herr. Amen.